22, Börse People. In summer 22. Presented by Management Factory. Ja, willkommen wieder zur Serie 22 Börse People in Summer 22. Und diese Season 1, der Werdegang und Personality Folgen, ist presented by Management Factory. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 19. Gast ist Edi Berger. Er ist Vorstandsmitglied der Wiener Privatbank, Wegbegleiter auch vom Lebensalter her und einer der größten Optimisten, die ich kenne. Ja, herzlich willkommen Edi bei mir im Studio. Servus.
Servus Christian, grüß Gott an die Hörer.
Ja, die müssen wir auch immer begrüßen, die Hörerinnen und Hörer. Danke, dass du das gemacht hast und ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich habe dich auch als Wegbegleiter vom Alter her anmoderiert. Wir sind beide Ende der 80er in den Markt eingestiegen und ich möchte jetzt auch mit dir diese Stationen, die du durchgegangen bist, ein bisschen karrieretechnisch wertvoller als ich, aber wir haben eine gemeinsame Ära und ich finde das einfach wunderbar. Losgegangen ist, und das haben wir im Vorgespräch kurz angeplaudert und ich habe es nicht gewusst und du hast das auch nicht gewusst. Wir haben offenbar in den späten 80ern parallel bei der Erste Group oder Erste Bank damals noch gearbeitet. Wie ist das bei dir damals losgegangen?
Ich habe die HAK in Wien absolviert und habe dann an der WU zu studieren begonnen und war aber seit meiner HAK-Zeit immer vom Kapital und vor allem vom Aktienmarkt fasziniert und habe auch in dieser Zeit meine ersten, unter Anführungszeichen, Investments oder Trades probiert und habe dann zu Beginn des Studiums, wollte ich arbeiten gehen parallel und damals war es noch möglich, mit einer HAK-Ausbildung in Banken in guten Startpositionen loszulegen. Und dann haben eigentlich alle Banken, die damals am Markt waren, große Banken, Möglichkeiten geboten und die Erste Bank hat mich gelockt mit dem Wertpapierbereich. Ich habe damals noch nicht gewusst, dass es den Unterschied zwischen Handel, der mich gereizt hätte, und Abwicklung gibt und habe dann meine ersten Sporen in der Abwicklung der Ersten Bank verdient, was in Wirklichkeit eine ganz tolle Basis ist für mein weiteres Berufsleben, weil ich immer noch diese Zusammenhänge, die sich zwar natürlich geändert haben massiv, aber prinzipiell kenne, wertschätze und mich, glaube ich, da immer noch ganz gut auskenne. 1990 kam die Deutsche Bank in Österreich in den Markt.
Warte, ich habe noch eine kurze Frage, lieber Edi, zur Erste Bank und zu dem Job im Settlement. Hast du eigentlich während der Schulzeit schon gewusst, es soll in die Richtung gehen oder Handel, hast du erwähnt, hättest gern gemacht? War das schon klar? War das für mich als AHS-Maturant, ich habe nicht die HAK gemacht, war es auch ein schönes Umfeld, die haben damals wirklich alle Leute gesucht und es war ein super Einstieg. Aber war das ein Weg oder hast du es einmal kommen lassen?
Ja, prinzipiell Finanzwesen und Bank hat mich schon während der Schulzeit sehr interessiert und auch, dass es in die Richtung geht, war irgendwo logisch oder war mein Interesse in die Richtung gelegt. Und dann waren auch diese späten 80er Jahre Wall Street etc. faszinierend. Ja. Und man hat einfach erfahren, was es gibt auf der Welt. Okay. Und dass dann die Wiener Börse so durchstartet, eine wichtige, das war nicht abzusehen, aber Big Picture Bank in die Richtung, das hat mich immer interessiert und Wertpapier und Aktien im Speziellen.
Ja, also ich sage mal, Ende der 80er hat man, glaube ich, im Settlement das 20-fache zu tun gehabt von Anfang der 80er. Da war ja gar nichts los in der Wiener Börse, ist erst 85 losgegangen, als wir beide aber noch in der Schule waren. Na gut, Deutsche Bank, ich bin dir ins Wort gefallen, ich wollte das nur noch präzisieren, ist dann 1990 losgegangen. Du hast dort gearbeitet mit Leuten, Roman Eisenschenk, Roland Neuwirth, wir kennen die alle. Aber erzähl mal in eigenen Worten, wie war denn diese Zeit für dich?
Ja, das war eine ganz tolle Zeit. Die Deutsche Bank hat ja damals, 1989, eine kleine Bank in Österreich gekauft und um hier das Geschäft auszurollen. Und ich wurde durch einen Berufsbegleiter quasi früh in die Deutsche Bank mitgenommen und war dort zu Beginn die One-Man-Show im Aktienhandel. Das hat alles umfasst. Das war ein bisschen Eigenhandel, Kundenexekution. Das war ja damals noch genereller. Und das ist dann sukzessive gewachsen, weil die Deutsche Bank natürlich aus dem Konzern und aus den Konzerntöchtern in Österreich Geschäft abgewickelt hat. Und nach kurzer Zeit hat man sich entschlossen, neben Corporate Finance auch Research anzubieten. Da ist dann Roland Neuwirth gekommen, ganz kurz darauf Roman Eisenschenk. Und wir waren da wirklich ein ganz tolles Team und die Freundschaft verbindet uns noch immer. Das hat hat sich damals entwickelt und wir sind immer noch sehr, sehr gute Freunde und Weggefährten und war eine ganz tolle Zeit. Und die Deutsche Bank ist natürlich dann mit dem Markt mitgewachsen und konnte aufgrund ihrer Capital Markets Expertise auch an sehr, sehr vielen Corporate Finance und Capital Markets Deals teilnehmen. Und unsere Kundenschicht ist dann sehr international geworden. Das war eine sehr, sehr spannende Zeit und ein ganz tolles Netzwerk. Und ich glaube, habe dort sicher die Grundlage für mein Wissen, für meine weitere Karriere dort in diesen 10 Jahren lernen dürfen und möchte eigentlich fast keinen Tag missen. Eine tolle Unternehmenskultur etc. War eine sehr schöne Zeit.
Und die Deutsche Bank war in der Zeit, glaube ich, auch größter Handelsteilnehmer vom Volumen, das über die Wiener Börse abgewickelt
worden ist. Absolut, da haben wir noch ganz mit Argusaugen jedes Monat den Marktanteil verfolgt, die Statistik, und waren da sehr erfreut, dass wir da einmal, oder als wir dann an die Spitze gekommen sind, was natürlich mit der globalen Entwicklung zu tun hatte, dass halt immer mehr auch Prime Broker dann über die Deutsche Bank abgewickelt haben. Also die Deutsche Bank hat es da schon deutlich leichter gehabt als die österreichischen Konkurrenten zu der Zeit. Aber parallel ist natürlich durch das Wachstum an der Wiener Börse, durch die Privatisierungen, sind die internationalen Investoren immer mehr geworden. Und die Deutsche Bank hatte dadurch durch das globale Netzwerk und vor allem durch die großen Outlets in England und Amerika einen Vorteil im Zugang zu diesen Endinvestoren, wie wir es nennen. Und da waren wir sehr stolz drauf. War ein kleines Team und es war sehr dynamisch und hat viel Spaß gemacht.
In den 90ern waren ja die großen Privatisierungen von zum Beispiel der Austria Tabak.
Austria Tabak.
War eine ganz große Sache, dann die Zusammenlegung Föst, von der ersten, die Föst.
Föst und Bank Austria nicht zu vergessen. Ja. Da haben wir ja damals noch, das waren ja ganz wirklich interessante Börsenzeiten, die diversen Länderbank-Vorzugsaktien, Stammaktien, kann sich keiner mehr erinnern dran. Da war ja unglaublich viel Geschäft, auch viel Arbitrage-Geschäft von professionellen Teilnehmern. Ganz eine spannende Zeit.
Du hast zu Beginn ein Wort gesagt, als deine Tätigkeit noch eine One-Man-Show im Handel war, Kundenexekution, hat ein bisschen hart geklungen. Die Kundenorders exekutieren, durften die bei dir direkt anrufen oder haben das irgendwelche Sammelpunkte wie Filialen an dich weitergegeben?
Ja, damals in den frühen 90er Jahren durften die Kunden, das waren alles institutionelle Kunden, keine Privatkunden, Gottes Willen, Privatkunden sind da immer durch dieses Private Banking gegangen, die aber auch nicht der wesentliche Teil unseres Geschäftes waren. Die Instis sind teilweise dann, wenn wir sie besser kannten, dann direkt zu uns gekommen, aber natürlich auch durch diese großen Sammelzentren der Orders in New York und London oder Deutschen Bank und Frankfurt. Das war ein entscheidender Vorteil, dass dort große Teams waren, die dann mit diesen Tradern bei den Kunden auch gesprochen haben. Und ist dann sukzessive das Geschäft ja in ganz Europa viel strukturierter geworden, in der Trennung Sales Trading und Trading. Trading, diese Execution und Eigenhandel, das wurde dann auch in der Deutschen Bank natürlich alles getrennt. Aber zu Beginn war das ja alles noch in allen Banken in diesen Jahren ziemlich klein und ziemlich komprimiert.
Also super Zeit, die 90er, das kann ich eigentlich auch nur bestätigen. Anfang der Nullerjahre bist du dann beruflich hierher gezogen eigentlich. Wir sind jetzt gegen Julius-Dandler-Platz. Und wenn ich da lese, war das schon da eigentlich die CAIB-Zeit 2000 schon, glaube ich, oder? Hier am Julius-Dandler-Platz noch in dem
Franz-Josefs-Bahnhof. Ja, ich bin 2000 zur Bank Austria CAIB gewechselt, zuerst noch kurz am Hof und dann in die Nibelungengasse in dem Team mit Fritz Schweiger und Willi Hemetsberger war der Chef der CAIB. Ja. Also das war eine ganz tolle Möglichkeit, nach den tollen Jahren der Deutschen Bank zum größten österreichischen Marktteilnehmer zu wechseln. Und die Bank Austria CAIB hatte ja auch federführendes Geschäft im ganzen Kapitalmarktgeschäft, im Emissionsgeschäft. Ich glaube, in den Zeiten bis 2008, wo ich dort war, haben wir einen Marktanteil von sicher 70% gehabt, wo wir da bei IPOs und Secondaries führend waren. Und ich durfte dann mit Fritz Schweiger, Willi Hemetsberger in diesem Team arbeiten. Wir waren kurz in der ich war nur noch kurz in der CAIB, in der Nibelungengasse. Dann wurde die CAIB gemerged mit der Bank Austria, was für die meisten von uns eine kurze Schrecksekunde war, aber in Wirklichkeit eine tolle Entscheidung der Bank. Wir sind dann in das Treasury in den Bereich Treasury der Bank Austria am Julius Standlerplatz gezogen.
Genau, da sind wir jetzt eigentlich.
Da sind wir jetzt wieder und das war eigentlich ein ganz
für tolles, dieses Gespräch nur, ja, genau.
Ganz tolles Setup in diesem großen Treasury mit dieser Nische quasi Aktien sind wir sehr gut aufgehoben gewesen und das war eine wunderbare Zeit, wo man wirklich ganz viel gelernt hat, auch vom Geschäft außerhalb des Aktiengeschäfts.
Also da im Radius von 100 Meter war die Bank Austria, CIB, da war die Austria Tabak ganz genau. In der Porzellankasse, wo du dann Mittagessen gehst, wenn ich das spoilern darf. Und es war auch die Convert da vis-à-vis. Bis vor wenigen Jahren ist vis-à-vis von meiner Bude die Convert hier mit ihrem Headquarter gewesen. Die Nullerjahre, du warst beim Marktführer und die Nullerjahre waren ja eigentlich zweigeteilt, wie es Ärger nicht geht. Wir hatten von 2002 bis 2007 den Jahrhundertboom in Wien, ATX von 1000 auf 5000 in Wahrheit und dann diesen Riesencash, von dem wir uns eigentlich vom Kursniveau nie wieder diese 5000 Punkte gesehen haben, die wir an diesem 9. Juli 2007 gesehen haben. Wie hast du Aufschwung erlebt? Bleiben wir mal beim Aufschwung und was waren da deine persönlichen Highlights, wenn es jetzt um Transaktionen, IPOs oder sonstige Dinge geht?
Ja, meine persönlichen Highlights und wie ich den Aufschwung empfunden habe, natürlich, wenn man mittendrin ist im Aufschwung, empfindet man das relativ bald als normal und man ist wahnsinnig beschäftigt. Und ich kann mich erinnern, wir haben laufend Roadshows begleitet, einerseits Marketing-Roadshows und Konferenzen, aber einerseits Deal-Roadshows. Und ich kann mich gut erinnern, wir haben einmal eine große Kapitalerhöhung der Wienerberger begleiten dürfen. Und ich habe da für ein paar Kollegen einspringen müssen, was den Reiseplan betrifft. Normal bin ich immer nach England geflogen mit den Investoren und mit den Firmen. Und ich war dann in Frankfurt, in Paris und etc. Und nach zwei Wochen Roadshow habe ich in der Nacht bin ich aufgewacht, habe nicht mehr gewusst, wo ich bin. Das waren wirklich sehr spannende Zeiten und es hat alles sehr normal gewirkt und viele meiner Freunde haben mich damals um diese viele Reisetätigkeit beneidet und ich habe immer gesagt, das braucht man niemand beneiden, das ist sehr anstrengend. Im Nachhinein gesehen, man ist jung, man hat das Privileg, mit den Firmen CEOs und CFOs zu reisen und ist bei den größten Investoren der Welt, war das schon eine sehr privilegierte Phase. Was das Spannende war, und da bin ich auch sehr stolz persönlich, viel aufgebaut zu haben, aus diesem Background der Deutschen Bank, also wo wir ja mit den Investoren selbst gesprochen haben und nicht mit Brokern dazwischen, konnte ich mir dann relativ schnell, vor allem in UK, ein Netzwerk an Investoren und an Pensionskassen, Investmentfonds aufbauen. Und wir haben damals wahrscheinlich alle Small-Mid-Cap-Fonds in Europa und in England und auch in Amerika mit dem Team persönlich gekannt und Zugang. Das war schon eine sehr spannende Zeit. Und es war aus der Zeitgeist, dass diese Investoren A, bei den Emissionen teilnehmen wollten, weil es da vermeintlich immer neue Chancen gibt. Aber auch Osteuropa war ein sehr positiv besetztes Thema mit unserer Expertise, mit unseren Kollegen und mit den Firmen aus Österreich, die dort gewachsen sind, teilnehmen wollten. Und ich kann mich noch ganz gut erinnern, es war 2006 oder 2007, also die Phase war schon relativ lang, hat der Chef eines der größten Investmentfonds in London zu mir gesagt, wir sollen die Zeit genießen, solange sie noch so ist. Und wir haben ihn belächelt und gesagt, der hat eigentlich keine Ahnung, wie toll es bei uns ist. Und ein Jahr später war dann abrupt diese Finanzkrise da. Und wir sehen das ja, vielleicht eine Überleitung auch dann zur jüngeren Vergangenheit oder zur Gegenwart. Und ich sage immer das Gleiche, du hast mich als Optimisten dargestellt, vorgestellt. Ich bin ein optimistischer Mensch, plus ich bin ein Fan der Anlageklasse Aktie. Ich sehe jetzt da keinen großen Nachteil, wenn gute Firmen auf einmal günstiger an der Börse sind, die einzukaufen. Was zu Österreich speziell zu sagen ist, und 2008 ist das gute Beispiel, und das ist ja nicht nur in Österreich so, man sieht es, wenn Wolken am Horizont auftauchen, werden kleinere illiquide Märkte halt als erstes gemieden. Und man muss das verstehen, aktuell sind ja 80% der Börsenumsätze in Österreich von internationalen großen Investmentbanken gemacht. Dahinter stehen meistens internationale Investoren, für die dann ein Exposure in Randmärkte wie Österreich ja ein unbedeutendes ist, was Spaß macht, wenn es extra Performance bringt und wenn man dann recht hat und wenn man sich dann vielleicht auch intern freuen kann, ein Stockpicker gewesen zu sein, aber man braucht es nicht. Das heißt, der Reflex ist immer der gleiche, wenn Krisen sind, man verkauft diese Peripherie und was sich halt seit den 90er Jahren bis zur Gegenwart halt stark, stark verändert hat. In Österreich, wir haben diese vielen Fusionen der großen Banken und die eigenen Bücher der Banken sind ja wahnsinnig klein geworden, wenn überhaupt noch existent. Und die lokalen Investoren in Österreich, Versicherungen, Pensionskassen, die sich um den Markt natürlich sehr bemühen, sind in Summe natürlich nicht so groß wie diese internationale Investorenschaft. Das heißt, es braucht dann immer wieder die Zeit, bis solche Krisen verdaut sind, bis diese internationalen Hände quasi aus dem Markt sind und dann den nächsten Anreiz haben, in den Markt zurückzukommen. Und so wird es jetzt wieder sein.
Wir haben damals, glaube ich, 60% Fall gesehen am Stück. Das war natürlich gewaltig. Und es war auch die Zeit, du hast eh schon jetzt die späte Zeit und den Fall des ATX auch kommentiert und ich bin dir dankbar dafür. Ein Wechsel von dir quasi weg von hier, vom Julius Dandler Platz, dann an einen Ort vis-à-vis der Oper, wie ich mich erinnern kann, wo du was gegründet hast.
Genau, dann ist Chauffreux hat mich herangetreten. Ich habe mit Chauffreux, was mich mit Chauffreux vereint hat, ich habe zu sehr, sehr vielen Kunden, die Core-Kunden von Chauffreux waren, vor allem in England, ein sehr gutes Verhältnis gehabt und die haben mich auch dorthin empfohlen quasi. Chauffreux hatte damals einen extrem regionalen Approach, war der siebentgrößte Broker in Europa und ich habe immer gesagt, die spielen in der Champions League mit und die wollten einen lokalen Hub aufmachen und ihre Wahl fiel auf mich und mein Anreiz war, nach diesen tollen Jahren in der Bank Austria CIB ist mir wahnsinnig schwer gefallen, aber der Anreiz war, dass wir auf der Investorenzugang noch einen Schritt weitermachen und da habe ich immer auch meine Zeit in der Deutschen Bank im Hintergrund gehabt, welchen Zugang wir dann als lokale Bank dann doch nicht hatten. Das war eine wunderbare Zeit. Wir sind auch nach einem Jahr Chauffreux Nummer 1 im Marktanteil gewesen. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir haben da auch von den Unternehmern, die wir dann gecovert haben in Wien, wir haben auch ein großes Team mit 15 Mitarbeitern, ganz großen Zuspruch gehabt. Und
wir können gerne ein paar Kolleginnen und Kollegen Namen nennen, sind ja alte Wegbegleiter.
Ja, Alfred Reisenberger, mein Kollege, mit dem ich das gemeinsam gemacht habe, der es richtig geleitet hat. Christian Muss im Trading, Markus Remis im Research, Marion Brachvogel im Research. Genau, also wir waren da wirklich ein
super Team, ich kann mich gut erinnern.
Gregory Cotara, ein amerikanischer Sales-Kollege, der jetzt in Amerika große Karriere im Immobilienbereich gemacht hat. Also wir waren da wirklich eine sehr, sehr qualitativ hochwertige Gruppe und in einem sehr professionellen Setup. Warum ich das nur 3 Jahre gemacht habe, für meinen Lebenslauf eigentlich untypisch ist, dann die Möglichkeit und das Angebot der Eigentümer der Wiener Privatbank und des damaligen Vorstandskollegen, ihnen zu helfen oder zu helfen, kein großes Wort, diesen Marktbereich auszubauen und auch Aktionär zu werden. Und das war dann eine unternehmerische Entscheidung, bewusst von dieser Champions League, wie ich es nannte, in eine Regionalliga zurück, aber in einem kleineren Setup als unternehmerisch denkender Mensch doch breiter tätig zu werden, von Asset Management über Private Banking, auch Brokerage und Research machen wir in der Wiener Privatbank, Capital Markets. Also wir haben eine kleine Nische geschaffen, wo wir von allem ein bisschen was machen. Klingt jetzt ein bisschen komisch vielleicht, aber wir haben unsere Expertise und in diesen Bereichen und servicieren vor allem halt dann kleinere KMUs etc. und verwalten Geld mit Wolfgang Mateka, mit Mateka und Partner. Also es ist breiter geworden von der Spezialisierung her und auch sehr spannend.
Ja, mit auch einem großen Immobilienschwerpunkt, den die Bank
absolut,
immer gehabt hat.
Ja, das ist, ja.
Und auf der Ringstraße ist es ein bisschen weitergegangen von der Oper zum Merrill, ja, gegen die Laufrichtung vom Vienna Night Run, wenn das interessiert. Das war dann 2011, ja, und du bist jetzt 2011 im Vorstand der Wiener Privatbank. Auch da war alles dabei. Gleich am Anfang hat es eine Schuldenkrise gegeben in Griechenland und so weiter. Dann sind die Zinsen, mit denen wir aufgewachsen sind, haben Zinsen am Sparbuch oder Coupons bei Anleihen gegen Null gerast und bis ins Negative gekommen. Und dann hatten wir die Pandemie, um das mal zu zusammenfassen. Und jetzt haben wir überhaupt eine Gemengelage, die, glaube ich, jeder kennt, die ich nicht aufzählen muss, wo sich auch viel auf einmal tut. Gehen wir diese Ära doch noch mal kurz durch. Was waren da die größten Herausforderungen, vielleicht auch ein bisschen chronologisch?
Die Herausforderungen sind sicher diese Volatilitäten in diesen Krisen, wenn man im Asset Management oder auch im Private Banking etc. Mit Kundenstrategien aufbaut, die dann über Nacht auf einmal kurzfristig weniger wert werden oder als nicht nachhaltig erscheinen. Das ist sicher die Herausforderung. Auf der anderen Seite, du hast es erwähnt, die Wiener Privatbank kommt ja mit dem Haupteigentümern stark aus dem Immobilienbereich. Das heißt, was wir dort, die Kollegen vor mir schon und mit mir dann noch, was wir erkannt haben, ist, dass dieses doch vermeintlich langweilige, aber den letzten 10-12 Jahren ja extrem stabile bzw. wachsende Immobiliensegment auch für Anleger sehr interessant ist. Und wir haben da sehr früh begonnen, für unsere Wertpapierkunden auch Produkte zu strukturieren im Immobilienbereich. Und die haben sich durch alle Krisen ja als A, vollkommen stabil erwiesen, aber B, auch nach oben hin sehr gut performt. Das heißt, unsere Kunden, die einerseits Vorsorgewohnungen, Immobilien gekauft haben von uns, aber auch Immobilien, Anleihen etc., haben da einen sehr guten Ausgleich im Portfolio gefunden. Neben unserer Leidenschaft für den Kapitalmarkt oder für den Aktienmarkt, den man dann mit den Schwankungen bespielen muss.
Ja, aber der ja Bottomline seit 2011 eigentlich auch nicht schlecht war.
Ne? Absolut, absolut. Und der Bottomline war der Markt nicht schlecht und es ist halt auch, wenn man jetzt ein Optimist für den Markt ist, dieses Timing ist halt auch für den professionellsten Marktteilnehmer immer das Schwere. Darum, nach Lehrbuch empfiehlt man halt, nicht alles auf eine Karte zu setzen, nicht alles auf einmal zu setzen, was in der Psychologie für alle Anleger immer das Schwerste ist, wenn man, egal wie lang man das macht und wie professionell man ist und welche Struktur man hat, man ist natürlich von Optimismus oder von positiven Marktphasen immer wieder angesteckt. Das kann man nicht leugnen. Und auf der anderen Seite, Krisen lösen Ängste aus und da sind dann oft die falschen Entscheidungen. Und da muss man halt versuchen, mit Rat und Tat und der Erfahrung zur Seite zu stehen, dass man die Emotion vielleicht nicht das Verkehrte macht.
Ich meine, insofern ist es auch spannend, wenn du die Expertise von den Leuten, vom Wolfgang Matejka, der Kollege Rainer im Immobiliensegment im Haus hast, natürlich auch, weil das sind ja Leute, mit denen man jeden Tag super über den Markt sprechen kann und so wichtig wahrnehme, bist du einer, der das immer noch gerne tut eigentlich. Ne?
Ja, wir sind, ich weiß nicht, wie es genau wie bei anderen Banken oder Privatbanken zugeht, aber wir haben jeden Tag am Morgen Meeting, was 2011 die Kollegen überrascht hat, sage ich da, es wird jeden Tag was zu geben, was man vergemeinschaften muss. Manchmal gibt es nicht viel, manchmal gibt es mehr zu sagen, aber ich finde es ganz wichtig, dass wir in unserem Team dann gemeinsam mit einem aktuellen Wissen in den Markt gehen kann und auch mit den Kunden, egal ob es ein Privatkunde, eine Stiftung oder ein Instikunde ist, abgedatet reden zu können. Also ich glaube, wie du es erwähnt hast, diese Kommunikation, das ist ganz, ganz wichtig und da sind wir auch sehr froh, dass wir sehr gut ausgebildete und motivierte Kollegen haben, die das tun.
Also Unternehmensstrategie möchte ich jetzt nochmal trennen von, wie ich vermute, persönlichen Interesse, dass du immer noch für den österreichischen Aktienmarkt einfach hast.
Absolut, oder? Ja. Die Kunden und Kollegen und Freunde, die mich kennen und auch die Wiener Börse, freut sich, wenn ich das sage. Es ist, glaube ich, immer so ein Reflex in Österreich. Ich vergleiche das immer, wenn das Flugzeug zu spät gelandet ist, haben wir über die Auer geschimpft, die eigentlich zu 99% nichts dafür konnte. Und wenn die Börsenkurse in Wien fallen, hat man über die Wiener Börse gelästert. Und ich sage immer allen, die es hören wollen, die Wiener Börse ist ein wunderbarer Infrastrukturprovider. Das funktioniert perfekt. Aber ob Anleger jetzt eine Aktie kaufen oder verkaufen, ist ja zum Glück nicht im Einflussbereich des Infrastrukturproviders. Das heißt, die österreichischen Firmen, und wenn man sich den ATX anschaut, das sind ja fast alle in ihrem Bereich Führende, in ihrer Region, wunderbare Firmen, die das Manko haben, wie wir alle, die hier in diesem Markt tätig sind, dass wir dann in einem kleinen Markt tätig sind, der die vorher beschriebenen Probleme der Herausforderungen hat, dass halt einmal modern und einmal nicht modern ist. Aber ich glaube, sich dafür einzusetzen und auch österreichische Aktien in großen Portfolios beizumischen, lohnt sich allemal und sehe keinen Grund, warum man das nicht tun sollte.
Wir sprechen jetzt Mitte August 2022 und ihr habt ja auch in der Wiener Privatbank Research, bietet ihr das an. Was sind denn so, jetzt für ein bisschen gesynkt im Kopf mit Research, die Favoriten von euch in Österreich jetzt mit Term, jetzt nicht auf einen schnellen Zock hin?
Ja, wenn Sie unseren Analysten fragen, der sagt, aus der Pistole geschossen, Wienerberger, für Östalpine, zyklische Firmen, die für Östalpine hat vorige Woche das beste Quartal in der Geschichte berichtet und die Aktie notiert zu 50% vom Wert wie vor ein paar Jahren. Wienerberger ebenso, da kommt jedes Monat quasi eine, eine Warnung, dass das Geschäft noch besser läuft.
Gestern
der Markt glaubt es halt nicht ganz und sagt, steigende Zinsen, vielleicht Rezession, das könnte vielleicht ein bisschen ein Peak sein. Auch wenn es peakt, sind diese Firmen mittlerweile trotzdem günstig bewertet. Also prinzipiell zyklische Firmen wie Wienerberg oder Voest, auch Andritz natürlich mit einem großen Orderstand, die an der Börse günstig bewertet sind. Die Börse ist ja eine sehr kluge Vorhersage. Die Börse nimmt das immer wieder vorweg. Und man fragt sich, wenn man mittendrin ist, fragt man sich, warum zum Beispiel eine Voestalpine-Aktie auf einmal von 40 auf 30 und auf 20 fällt. Die Börse hat quasi das schlechte Umfeld vorweggenommen. Und jetzt ist die Frage, wann kommen die ersten Signale, dass das Umfeld wieder besser wird? In einem schlechten Umfeld, wie wir jetzt sind, mit diesen Ängsten, die wir haben, kann man sich meistens nicht vorstellen. Aber auf einmal kommt das, dieses Durchblicken. Ja. Und dann werden auch diese Aktien wieder gesucht werden. Also auf deine Frage noch einmal konkret zu antworten, also zyklische Aktien wie Andritz, eigentlich nicht so zyklisch ist, Voestalpine, Wienerberger, das sind Titel, die unserem Analysten an sich sehr gut gefallen und ich schließe mich da gerne an.
Sehr gut. Die Frage, die ich meinen Gästen auch immer wieder stelle, ohne sei es jetzt, ja, bist du dem österreichischen Markt über die Jahre auch als Investor treu geblieben?
Ja, freilich, ja. Also meine persönliche Asset Allocation ist selbstgenutzte Immobilien, dann habe ich auch immer wieder Immobilieninvestments gemacht, aber prinzipiell bin ich immer im Aktienmarkt investiert. Mittlerweile sind das, man wird älter und hat auch nicht so viel Aufmerksamkeit neben der beruflichen Tätigkeit, auch mehr Investmentcharakter. Aber ich würde nicht unseren Kunden oder meinem Umfeld mit gutem Gewissen empfehlen, dass Aktien eine ganz spannende Anlageklasse ist, die in eine Asset Allocation gehört, wenn ich es selbst nicht mache.
Ja. Also wir haben jetzt ja nicht mehr so oft den Austausch, wie wir es vielleicht früher gehabt haben, da vis-à-vis bei der Bank Austria. Aber meine Herleitung, dich als Bullen zuerst zu nennen, du hast dann gesagt, sag lieber Optimist, Christian. Und ich, die kommt aus Börsenradio-Interviews, aus Interviews, aus Pressemeldungen, die mich halt in meinem Beruf erreichen. Und wenn wir mal telefonieren, kriege ich das auch mit. Der Edi ist eigentlich immer gut drauf und hat eigentlich die guten Mittelfrist-Vibes für den Markt. Ich hatte in dieser Serie auch schon den Mike Lilacher zu Gast, der will Bulle genannt werden, ist aber momentan eher auf der Seitenlinie, hat er gesagt, er ist bearish, es läuft jetzt nichts davon. Vielleicht noch ganz kurz, kann man jetzt optimistisch sein, mittelfristig, deiner Meinung nach?
Ja, durchaus, ja.
Bist es du?
Ja, oder? Bin ich ja, schon, ja. Bin jetzt nicht, ich sehe natürlich die Entwicklungen auf der Welt und ich habe das auch als Optimist auch vor 2 Jahren schon begonnen zu warnen und da hat mir keiner zugehört. Sage ich, Vorsicht, die Zinsen werden sich bewegen. Ja. Und jetzt sind wir da, jetzt ist die Frage, wie aggressiv eine EZB etc. werden wird. Ich glaube nicht zu aggressiv, aber wir werden auch Zinserhöhungen sehen. Was jetzt für die einzelne Firma an der Börse nicht unbedingt schlecht sein muss, weil die großen Firmen in Europa global, in Österreich speziell, sind ja perfekt finanziert und haben ja diese Niedrigzinsphase wunderbar genutzt, die Bilanz bestens aufzustellen, aber diese höheren Zinsen werden für den Anleger, vor allem für den Fonds, für den Insti-Anleger, schon ein Alternativprogramm zur Veranlagung. Das heißt, Aktienquoten werden da schon ein bisschen kleiner werden. Aber wenn wir sehen, warum sind Aktien jetzt sehr stark gefallen, 20% im ersten Halbjahr, das ist dann neben der fundamentalen Sicht auf die Inflation, Energiepreise etc., die sich schon beim Konsumenten durchschlagen werden, die sich auch auf die Ergebnisse durchschlagen werden, aber sind Kurse schon sehr, sehr stark gefallen. Dann kommt noch das große Thema dieses Ukraine-Kriegs, der fürchterlich ist in allen Facetten und der wiederum, das wiederholt sich mein Argument, diese internationalen Anleger, je weiter sie weg sind aus der Region, abschreckt. Das haben wir alles in den Markt eingepreist. Jetzt ist die Frage, welcher Parameter lichtet sich? Kommt der Gaspreis wieder zurück? Könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass es da aus irgendeinem Grund ein bisschen Entwarnung gibt und kommt dann das Kapital zurück. Also ich denke, gute Firmen in der Region, in Europa, in Österreich, wenn wir jetzt aus Österreich sprechen, die stark gebeutelt worden sind, Und wenn man sich vorige Woche die Ergebnisse der Raiffeisen anschaut und auch den Ausblick, gibt es eigentlich wenig Grund, warum man diese Bankaktie zu 30% vom Buchwert nicht kaufen soll. Ja?
Ja. Also, sehe ich ganz ähnlich, Risikohinweis.
Es gibt, genau, glaube ich, genug Argumente auch, sich zu überlegen, wie dann die Situation nach einem Lichten der Krisen ausschauen würde. Und wenn man mittendrin ist, kann man sich meistens nicht vorstellen. Genauso wenig, wenn alles hellblau am Himmel ist, kann, genau, man sich auch nie vorstellen, warum eine Krise kommen soll. Es passiert immer wieder. Also
da denkt man wieder an den Kollegen aus 2006, der euch in der Bank besucht hat, ne? Also als wir im Jahrhundertboom waren und gesagt haben, genau, Kinder, das geht nicht so weiter.
Genau.
Ja. Ja. Lieber Edi, noch eine letzte Frage, die ich allen stelle, weil es ein bisschen in den Karriereteil geht, allerletzte Frage jetzt. Du bist als junger Mensch mit 20 eigentlich kalte Wasser gesprungen oder irgendwie und hast gesagt, das gebe ich mir jetzt mal und schau, wo die Karriere hingeht. Wenn jetzt Leute zu dir kommen und junge Leute und sagen, soll ich mich trauen, ich würde eigentlich gerne in den Kapitalmarkt arbeiten, wie siehst du einen Job in der Kapitalmarkt von einem Anfänger hin, der sich jetzt bis zum Vorstand, kann man doch machen, oder?
Absolut. Also ich denke, die Karrierewege haben sich natürlich in den letzten 10 Jahren, haben sich viele aufgetan. Und wenn man denkt, wie Banken gesteuert werden, dem Risikomanagement her und Compliance, Legal, sind das natürlich in Banken mittlerweile auch sehr, sehr interessante Karrierewege für Menschen, die nicht unbedingt jeden Tag im Markt tätig sein wollen. Aber wenn man auf deine Frage zu antworten, marktaffin ist, glaube ich, ist eine Bank oder ein Finanzdienstleister mit dem Markt immer noch eines der spannendsten Felder zu arbeiten. Warum? A, hat man das Privileg, auch in jungen Jahren, und das hat sich ja heute nicht geändert, sehr früh mit sehr interessanten Menschen zusammenzuarbeiten. Welcher junge Mensch, welcher junge Analyst hat schon die Chance, auf einem Tisch mit einem CEO einer großen Firma zu sitzen und dem freche Fragen zu stellen? Also sehe ich absolut das Privileg. Plus, und das ist das Tolle, und das kann man mit Sport vergleichen, du bist ja auch aus dem Sport kommend, die Situation ist jeden Tag anders. Und das mag manche abschrecken, die diese ewige Sicherheit suchen, aber ich denke, das ist das Spannendste, dass man immer wieder auf Situationen reagieren muss und es neue Situationen gibt. Und so glaube ich auch, dass es auch in Österreich im Finanzsektor bei den Banken ganz wunderbare Chancen gibt für junge Menschen. Und wir haben auch in diesen Banken ja einen großen Generationswechsel. Also kann ich nur jedem empfehlen, der affin dafür ist. Ich sage immer Bewerbern, wollen Sie wirklich in einer Bank arbeiten? Da schauen Sie immer dann mit Fragezeichen und sagen, ja, es sollte Ihr Wunsch sein. Es gibt so viele Sektoren, wo man arbeiten kann. Wenn Sie das interessiert, glaube ich, haben Sie gute Chancen.
Und das ist ein wunderbares Schlusswort eigentlich. Das frage ich jetzt alle meine Gäste. Lieber Edi, es war mir ein Volksfest, ja, in dieser etwas über halben Stunde über den Markt, über deinen Werdegang, über auch gemeinsame Erinnerungen, auch wenn wir nicht am gleichen Schreibtisch erlebt haben, aber es ist die Zeit und es war keine schlechte. Danke, dass du da warst. Ich möchte mich bei der Gelegenheit bei den Hörerinnen und Hörern auch fürs Zuhören verabschieden mit dieser Folge 19 der Börse People. Tschüss und Baba.
Danke, lieber Christian. Tolles Interview.
Danke. Tschüss.